Die einzige Lichtquelle im Raum bestand aus einer Kerze, die vor ihr auf einem flachen Tisch stand. Sie sah die flackernde Flamme durch ihre geschlossenen Augenlider. Abgesehen davon war der Raum dunkel. Nichts sollte sie ablenken oder aus ihrer Konzentration reißen. Sie reinigte ihre Gedanken, öffnete ihren Geist und begann, zum zweiten Mal zu meditieren. Und zum zweiten Mal scheiterte sie. Die Ruhe und Harmonie, die sich in ihrem Geist zu bilden versuchten, wurden von einer jähen Forderung unterbrochen. »Füge dich!« Es war Stans Stimme, die Stimme ihres toten Verlobten, der seit 53 Jahren beinahe ununterbrochen nach ihr rief. Damals hatte sie ihm, überwältigt von der Leidenschaft und der Gewalt des Plektow, das Genick gebrochen und ihn so getötet. Sie hatte die Tat während des rituellen Kalifee-Kampfes begangen, den sie, den vulkanischen Traditionen folgend, ausgerufen hatte, um ihre Verlobung durch einen Kampf auf Leben und Tod zu lösen. Sterbend hatte Stan all das aufgegeben, wonach ein Vulkanier strebte. Als ihre Hände sein Genick brachen, hatte er ihr seine Katra aufgezwungen. »Füge dich!« Seit diesem Moment lebte Stans Geist mit all seinen unterdrückten Emotionen, Wut, Tücke, unerfüllte Lust, neben Teprins eigenem Bewusstsein. Er führte das traditionelle Duell fort, kämpfte mit ihr um die Herrschaft über ihren Verstand. »Füge dich!« Teprin war sich dieser Präsenz fast immer bewusst, doch in der letzten Zeit schien Stans Katra häufiger und stärker gegen ihren Geist anzustürmen. Sie nahm an, dass ihre mentalen Sperren durch den Stress der Arbeit, den wenigen Schlaf und ungenügende Meditationszeiten geschwächt worden waren. Hinzu kamen die unregelmäßigen, aber leidenschaftlichen Schäferstündchen, die sie mit der unerklärlich anziehenden Anna Sandesio, Botschafter Jetaniens Attaché, verbrachte. Vielleicht trug auch das zu ihrer Schwäche bei. »Eine interessante Vorstellung«, dachte sie. Bisher war Teprin in der Lage gewesen, Stans Angriffe mit Hilfe von Techniken, die sie von den Adepten gelernt hatte, abzuwehren. Sie verdankte ihre geistige Gesundheit und wohl auch ihr Leben diesem jahrhundertealten Orden, der nicht nur über die uralten Lehren Suraks wachte, sondern auch über die Schriften und Lehren des Kolinar und anderer mentaler und körperlicher Disziplinen, mit denen die Vulkane versuchten, Weisheit durch Logik und die umfassende Beherrschung ihrer Gefühle zu erlangen. »Füge dich!« Trotz allem war es den Adepten jedoch nicht gelungen, sie von den Angriffen zu befreien, mit denen sich Stan gegen die Mauern warf, die Teprin um ihren Geist errichtet hatte. Alle ihre Versuche waren gescheitert, und schließlich hatten die weisen Lehrer ihr erklärt, die Katra ihres toten Verlobten würde in ihr bleiben, entweder bis sie sich aus freien Stücken dazu entschloss, den fremden Geist zu verlassen, oder bis Teprin starb. Solange eines dieser beiden Ereignisse nicht eingetreten war, ging der Kampf in den Tiefen ihres Geistes weiter. »Ich werde mich dir nicht fügen«, schrie sie innerlich, »ich werde niemals aufgeben.« Mit einer gewissen Frustration erkannte Teprin, dass weitere Meditationsversuche sinnlos waren. Mit aller Macht stieß sie Stans Katra erst einmal wieder zurück in das dunkle Gefängnis ihres Geistes. Dann beugte sie sich vor, blies die Kerze aus und stand auf. »Computerlicht!« Sofort leuchteten vier in die Ecke der Wände eingelassene Lampen auf und tauchten den Raum in ein hartes, rötliches Licht. Sie ging zu dem kleinen, einfachen Tisch, der in einer Ecke neben ihrem Bett stand, zog ihre Meditationsrobe aus und faltete sie sorgfältig zusammen. Dann legte Teprin sie auf das Fußende des Betts. »Computer, zeige mir den Abflugplan der Andockstation«, sagte sie, während sie nach ihrer Uniform griff. Auf ihrem Tisch stand ein graues Sternflottencomputerterminal. In einem Schubfach unterhalb des Terminals waren Datenkarten verstaut, die sorgfältig geordnet und beschriftet waren. Ansonsten war der Tisch leer. Der Computerbildschirm erwachte zum Leben und zeigte eine Tabelle voller Daten. Teprin zog ihre Uniform an, strich sie glatt und warf einen Blick auf die Tabelle auf dem Monitor. Einen Moment später sah sie bereits, dass Cervantes Quinns kleines Schiff immer noch für einen pünktlichen Abflug vorgesehen war. Natürlich gab es für ihren Plan, den Frachterpiloten in ihren Dienst zu zwingen, keine Erfolgsgarantie. Sie war davon überzeugt, dass sich die klingonische Sensorendrohne, eine von vielen, die von Schiffen überall in der Taurus-Region ausgesetzt worden waren, an den Koordinaten befand, die sie basierend auf abgefangenen klingonischen Subraumnachrichten errechnet hatte. Anfangs hatte sie bezweifelt, dass Quinn in der Lage sein würde, die Drohne zu finden und die Daten, die sie enthielt, an sich zu bringen. Doch dann hatte sie daran gedacht, dass dieser Mensch sich seinen Lebensunterhalt damit verdiente, das All nach Dingen abzusuchen, die ihm nicht gehörten. Der Pilot war sicherlich ein Mann mit vielen Fehlern, aber es wäre dumm gewesen, ihn zu unterschätzen. Es überraschte und beunruhigte Teprin jedoch, dass er sich ihrem Befehl widersetzt und Kontakt zu Tim Pennington aufgenommen hatte, vor allem, wenn man bedachte, dass er unwissentlich am jähen Ende von Penningtons Karriere beteiligt gewesen war. Aus noch nicht bekannten Gründen hatte Quinn sich mit dem Reporter angefreundet. Die beiden verbrachten viel Zeit damit, ihren gemeinsamen Interessen nachzugehen. Diese Hobbys bestanden, soweit Teprin das einschätzen konnte, hauptsächlich in der methodischen Vernichtung der Getränkevorräte, die sich in den Tavernen von Star's Landing angehäuft hatten. Ursprünglich war sie davon überzeugt gewesen, dass Quinn die Rolle, die er bei Penningtons Karriereende gespielt hatte, nicht preisgeben würde. Doch mittlerweile zweifelte sie an dieser Einschätzung. Quinn würde auf Lügen zurückgreifen müssen, um die Bergung der Drohne zu erklären. Sollte das fehlschlagen und sollte sich die Freundschaft so gefestigt haben, wie Teprin annahm, dann war es durchaus möglich, dass Quinn sich moralisch verpflichtet fühlen würde, seine Sünden zu beichten. In diesem Fall würde Teprin gezwungen sein, etwas Unangenehmes, aber Unvermeidbares zu tun, um Wengerts Geheimnis zu bewahren. Aber bis dahin ist Quinn von großem Nutzen, dachte sie, und der Journalist könnte sich auch noch als nützlich erweisen. Sie nahm an, dass es den beiden gelingen würde, die relativ einfache Suche nach der Drohne erfolgreich abzuschließen, doch die Wahrscheinlichkeit, dass sie es schaffen würden, einer Entdeckung zu entgehen und die gesuchten Informationen zu beschaffen, bevor die Drohne diese an ein bereitstehendes Schiff übermitteln konnte, war nicht sehr hoch. Aber was beinhalteten diese Daten eigentlich? Teprin wusste es nicht. Um genau zu sein, wusste sie nichts über den Bereich des Alls, den die Drohne in genau 6 Tagen überprüfen sollte. Genoteur, so hatten die Kartografen der Föderation diese Gegend genannt, als sie 2 Jahre zuvor mit ihren eigenen Langstreckensensoren abgetastet hatten. Gefunden hatten sie dort nichts. Wahrscheinlich hätte man dieses scheinbar unauffällige System auf absehbare Zukunft sogar ignoriert, denn Wengert hatte mit der Verwaltung neuer Kolonien, dem Aufbau neuer Sternflottenaußenposten und der Überwachung der Handelsschiffe, die sich durch den ganzen Sektor verteilten, mehr als genug zu tun. Die Prioritäten hatten sich jedoch bereits während der Errichtung von Sternbasis 47 dramatisch verschoben. Schuld daran waren die unerklärten Fehlfunktionen auf der Station. Anfangs hatte man geglaubt, es handle sich um Kinderkrankheiten einer unausgereiften Konstruktion. Doch dann hatte man entdeckt, dass die Anomalien durch Störungen hervorgerufen wurden, die von einer Trägerwelle, das war die Bezeichnung, auf die Spezialisten des Ingenieurkorps der Sternflotte gekommen waren, die ihren Ursprung irgendwo im Genoteursystem hatte, ausgelöst wurden. Speziell modifizierte Sensoren hatten sie entdeckt. Eine Computeranalyse hatte ergeben, dass es sich bei der Welle um ein bisher unbekanntes Kommunikationssignal handelte. Durch Übersetzungssoftware war man zu der Schlussfolgerung gekommen, es handle sich möglicherweise um ein Warnsignal. Die Techniker des Ingenieurkorps und der Station antworteten auf das Signal, woraufhin es plötzlich verstummte. Monatelange Analysen folgten, aber der Grund für das seltsame Signal und die Identität derer, die es gesendet hatten, blieben weiterhin ungeklärt. Gab es einen Zusammenhang zu dem größeren Rätsel, das die Besatzung von Wengert lösen sollte? Bestand vielleicht eine Verbindung zwischen den Sendern des Signals und den uralten Wesen, die möglicherweise das rätselhafte Metagenom erschaffen hatten, nachdem die Wissenschaftler der Sternflotte bereits suchten? Das galt es herauszufinden, doch es war wichtig, unauffällig und vorsichtig vorzugehen, um weder das klingonische Imperium noch die Tullianische Versammlung auf den Plan zu rufen. Seit die Föderation in die Taurus-Region vorgedrungen war, zeigten auch diese beiden Mächte großes Interesse an dieser Gegend. Die Klingonen schienen dabei jedoch auf die sorgfältig geplante Desinformationskampagne der Sternflotte hereinzufallen. Dutzende von Föderationskolonien und Außenposten schossen überall in der Taurus-Region wie Pilze aus dem Boden. Die Menschen, die sie gründeten und dort lebten, ahnten nicht, dass einige dieser Kolonien als Tarnung für Forschungsoperationen dienten, die Artefakte einer uralten außerirdischen Zivilisation untersuchen sollten. Ihre Aufgabe bestand vor allem darin, nach einer Verbindung zwischen den Artefakten und den Erschaffern des Metagenoms zu suchen. Teprin hatte viel Zeit und Mühe aufwenden müssen, aber schließlich war es ihr gelungen, die klingonischen Subraumnachrichten zu entschlüsseln und die Flugrouten und Zeitpläne der unbemannten Drohnen, die überall in der Taurus-Region Daten sammelten, abzufangen. Es war nicht leicht gewesen, die Sonde, die dem Genoteursystem zugeteilt worden war, in dieser Datenmenge zu finden, An sie heranzukommen und sie gleichzeitig den Klingonen vorzuenthalten, war ihr anfangs sogar noch schwieriger erschienen. Es war reines Glück gewesen, dass Cervantes Quinn einen Frachtflug nach Jarrah 3 angenommen hatte, den sie für ihre Zwecke ausnutzen konnte. Wäre er nicht gewesen, hätte sie einen Informanten oder Agenten aus ihrem umfangreichen Netzwerk damit beauftragen müssen. »Füge dich«,